Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli.
Servus.
Hallo. Hi. Und der unnachahmliche Philipp ist auch dabei.
Hi, 18, wir sind volljährig.
Nicht schlecht.
Wir dürfen Alkohol trinken endlich.
Ich tue. Na, Bier trinkt ja schon länger, ne? Seit 2 Jahren. Ich mache was ganz Ungewöhnliches diesmal. Ich bin leise im Intro. Und um euch und eurem Rock im Park Recap viel mehr Raum zu geben,
schon,
wer mag
schon
anfangen?
Wieder so,
Highlights,
so lange her,
Enttäuschung.
Schon verdrängt und vergessen.
Und jetzt haben wir es aufgelöst, ja. Uli. Du hast es noch geschafft tatsächlich. Das letzte Mal, Tausende haben mit dir mitgefiebert, ob es noch klappt.
Zehntausende.
Ja, ich konnte zumindest, also am Freitag ging es dann auch erst später, weil da auch dieser Fußballverein, über den ich berichte, noch schnell seinen neuen Trainer präsentieren musste offiziell. Was mich dann die Auftritte von Hot Water Music und Papst gekostet hat, leider. Aber besser spät als gar nicht.
Du bleibst zweitklassig.
Ich bleib zweitklassig, ja. Aber ich hatte also das
Gefühl... Uli, magst du mit deinen Highlights gleich loslegen? Oder vielleicht auch eine Anekdote oder so?
Die Anekdote kommt dann bei den Highlights.
Okay.
Generell fand ich ein sehr maues Rock im Park. Also die Erwartungen waren ja schon nicht sehr hoch. Und... Also ich habe wirklich ganz, ganz wenig gehabt, wo ich sage, das hat mich jetzt irgendwie nachhaltig begeistert. Es waren okay Sachen dabei. Vielleicht hat man einfach zu viel auch schon gesehen und es ist einfach zu viel Routine. Aber in meinen ewigen Rock im Park Top 10 Legenden Status Konzertlisten würde jetzt von heuer mit Sicherheit nichts auftauchen.
Ja, es war musikalisch mau. Nee, es war auch. Also es war wirklich ein Heidenspaß, aber das lag nicht an den Bands, sondern eher an meinen Begleitungs, an meinem Team, aber auch an dir. Aber bandsmäßig war es ja unterer Durchschnitt.
Ja, war denn jetzt was dabei? Ja,
also gut, ich fange mal an mit meinen. Ich habe ja Top 6 gemacht, weil Top 5 sind so 90er und ich mache ja immer alles anders. Deswegen habe ich mir 6 kleine Highlights zumindest rausgeschrieben. Das schönste Konzert für mich war wirklich T.S. Ullmann. Da komme ich ja gleich zu meiner Anekdote. Ich gehe zum Pressezentrum und hatte ein Hüsker Dü T-Shirt. Sag das mal 5-mal hintereinander an. Und dann kommt plötzlich jemand her und sagt, ey, geiles Shirt, muss ich mal sagen. Und dann schaue ich so, denke ich, oh, hi T's. Was wirklich T's Ullmann. Und dann, ich hatte mal vor 3 Jahren, glaube ich, ein Interview mit ihm gemacht, ein Telefoninterview für unsere Zeitung und habe dann gesagt, ja, wir kennen uns ja und hat sich dann auch erinnert und dann haben ein bisschen geplaudert und war wirklich wahnsinnig nett. Also der Typ ist einfach, mit dem möchtest du einfach in die nächste Kneipe gehen und ein Bier trinken. Der ist wirklich so und das war dann auch bei dem Auftritt so, er ist einfach so authentisch und das war dann auch so zu späterer Stunde, es war nachts um 1, also ein bisschen emotional alles und es war auch so ein schöner Kontrast zu dem ganzen teilweise doch recht aufgeblasenen Gedöns auf den großen Bühnen. Wenn er da in seiner Jeansjacke auf die Bühne schlurft und dann irgendwie fällt ihm das Mikrofon runter und das ist einfach, also mir ist das Herz aufgegangen. Es war musikalisch jetzt auch nicht spektakulär, man kennt die Songs, aber es war einfach in diesem ganzen großen Rock im Park Zirkus war das eine schöne Nische. Ansonsten die Foo Fighters, routiniert, unterhaltsam, aber auch nicht legendär. Neue Drummer ist gut, das wussten wir aber vorher schon. Die Nerven habe ich mir natürlich angeschaut, die fand ich wie immer gut, wobei ich das Gefühl hatte, sie fühlen sich nicht so ganz so wohl auf diesem Festival. Haben auch, glaube ich, einen Großteil des Publikums etwas verschreckt. Also die Arena, wo sie gespielt haben, die war dann doch eher so viertelvoll.
War aber auch nachmittags.
Es gab aber auch Bands, wo es Nachmittag voll war und Nerven ist dann, glaube ich, schon nicht die Band, die so für Rock'n Pike unbedingt kompatibel ist. Also das hat dann, glaube ich, mehr die Leute verschreckt, was ich wieder sehr lustig fand. Und sie haben ein bisschen so damit gespielt, haben ein paar so Rock-Manierismen eingestreut. Ich glaube, das war alles ein bisschen so selbstironisch. Also war ein guter Auftritt. Ein okayer Auftritt waren die The Menzingers. Das ist halt so richtig schöner, hemdsärmlicher, euphorischer US-Punkrock, wo Bier in der Hand und Faust nach oben, das geht immer. Ziemlich faszinierend fand ich Brutus, die Belgier mit ihrer Drummerin und Sängerin Stephanie Mennertz, heißt sie, glaube ich. War wirklich auch falscher Zeitpunkt vielleicht, hätten ein bisschen später spielen müssen, aber ich fand es schon faszinierend, also wie man gleichzeitig Schlagzeug spielen und singen kann. Ich kann nicht mehr gleichzeitig laufen und in der Nase bohren, also das fand ich schon wirklich sehr beeindruckend. Und mein sechster Punkt war noch die wunderbaren Kari Kari aus Österreich. Einfach eine schöne Abwechslung, weil es so ein musikalischer Farbtupfer waren. Die machen ja so eine Art psychedelischen Indie-Rock mit Didgeridoo und so ein bisschen 60s-Flair. Also war einfach, ich habe es ja auch schon zweimal gesehen und das war einfach in dem ganzen Kontext eine schöne Abwechslung. Das waren so meine sechs Highlights und meine Enttäuschung. Wobei ich Enttäuschung jetzt sage, da nehme ich jetzt natürlich nichts, was ich vorher schon scheiße finde, weil da bin ich ja nicht enttäuscht. Also, dass ich, wie hast du geschrieben, Philipp Maschinenbau Kelly nicht toll finde, das wusste ich vorher schon, insofern war ich da auch nicht enttäuscht. Aber wo ich mir eigentlich mehr erhofft hatte, war Turnstile. Und das war mir einfach zu Rage Against the Machine-ig. Und auch von der Performance her so ein bisschen, ich weiß nicht, haben mich nicht so richtig erreicht. War auch am Nachmittag, vielleicht lag es auch an der Umgebung und ich war müde, kann auch sein. Aber irgendwie eine Band, auf die mich eigentlich gefreut hatte und wo ich mir dann das Konzert dann mal ganz bis zum Ende angeschaut habe. So, ich schmeiße den Ball weiter an den Philipp.
Ich habe die Nerven nicht gesehen, TS Ulmer nicht gesehen, Papst nicht gesehen, Hot Water Music nicht gesehen und Kari Kari nicht gesehen. Deswegen ist meine
zu fix auf.
Deswegen ist meine Top 5 oder Top 6. Also die beste Band des Festivals waren tatsächlich für mich die Kings of Leon, die ich für notorisch schlecht halte live, aber die bei Rock im Park Gott sei Dank ein Best-of ihrer früheren und frühen Alben gespielt haben. Ich glaube so bis zu Only by the Night, also ihrem letzten guten Album. Deswegen fand ich es einen wunderbaren Auftritt. Caleb war wunderbar drauf. Ich kann auch sein, dass ich besoffen gewesen war, aber ich fand es wunderbar.
Nein, Philipp, auf keinen Fall. Also,
ja, nee, also wirklich.
Kann ich so nicht bestätigen.
Foo Fighters, Platz 2 bei mir. Dave war zwar schlecht bei Stimme, aber ich habe auch ein bisschen geweint, klar. Es war hochemotional und dass so George Friesen ein Wahnsinnsdrama ist, hat er jetzt da wirklich bewiesen, allein durch Können. Platz 3 war NoFX, auch aus sentimentalen Gründen, weil es halt ihre letzte Show war in Nürnberg, bevor sie sich aufgelöst haben und weil sie wieder super assi waren, also klasse. Platz 4 ist bei mir tatsächlich Turnstile, die habe ich für 10 Minuten noch gesehen, bevor sie Schluss gemacht haben und ich fand es wahnsinnig lustig, war aber auch schon später Nachmittag und ich hatte schon ein paar Bier im Kopf. Platz 5 waren die Toten Hosen. Ich weiß auch nicht wieso. War spät am Abend und Platz 6 Manta. Und das habe ich jetzt einfach was gesagt, weil du gesagt hast, wir müssen 6 Plätze machen. Und ich habe Manta auch noch, glaube ich, die letzten 10 Minuten gesehen.
Von dem Manta wäre bei mir auf 7 gewesen.
Ja, musikalisch, wie gesagt, war es absolut kein Highlight dieses Jahr. Und dass ich alle 3 Headliner in meiner Top 5 oder 6 habe, sagt es ja auch schon. Aber ja, mei. Und Enttäuschung, ja gut, habe ich auch geschrieben, ne? Papa Roach, ich dachte, die machen wenigstens Party, aber das war dann eher die ganze Zeit eigentlich bloß Fremdschämen. Und selbst Last Resort haben sie in meiner Wahrnehmung sehr dürftig performt. Und Kobe Dick oder Jacoby Shaddox oder wie auch immer heißt, hatte Igelhaare mit blonden Strähnchen. Ja, das war dann für mich sogar einfach zu viel des Guten, deswegen war das dann meine Enttäuschung. Aber wie gesagt, Rock im Park 2023 war eher zu vernachlässigen. Die Leute haben es diesmal ausgemacht, nicht die Bands.
Und du hast dir Machine Gun Kelly angeschaut.
Ja, das war auch ein Ärgernis, aber wie gesagt, das war keine Enttäuschung, weil ich habe ja bewusst, auf was mich einlasse, auf diesen Affenzirkus. Und ich meine, so kann man auch eine Stunde Showtime füllen, indem man einfach nur Coversongs anstimmt, eine Minute lang und dann wieder aufhört, während überall irgendwelche Leute rumtanzen, wie bei diesem Maneskin-Scheißdreck und wie eine Reality-Show auf einer Bühne und einfach nur affektiertes, furchtbares. Aber der hatte wahnsinnig viele Fans und jeder zweite Typ, der rumlief, sah auch aus wie Maschinenbau Kelly, von dem her soll das machen. Aber
Philipp, da gab es doch 3 Bühnen. Warum gehe ich dann zu der, wo Machine Gun Kelly spielt?
Ich weiß es ja nicht mehr. Hip-Hop. Da war, glaube ich,
Hip-Hop.
Also, wir nehmen ab jetzt Bewerbungen für Philipps Platz in diesem Podcast an. Ihr schickt das dann an loveisnoisepodcast@gmail.com.
Ich musste ja für die Zeitung hier reportieren. Von dem her, ich musste ja zu den populären Acts gehen, ne? So war es, genau.
Warst du bei Limp Bizkit?
Ja.
Ich hasse die so aus ganzem Herzen. Ich finde die so furchtbar.
Zu Recht.
Und also schon allein für diese furchtbar schlechte Coverversion von Behind Blue Eyes von The Who können sie geteert und gefedert aus der Stadt getragen.
Ja.
Ganz schlimme Band. Aber
Guilty, 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 Guilty.
Gehst du ins Büro? Philipp, gehst du ins Büro auch mit 3 Promille? Weil du ja unbedingt berichten musst, diese Trennung von Arbeit und Freizeit und Akkreditierung. Ja,
ich sag's
und,
dir einmal im Jahr.
Das müsst ihr mir nochmal in einem privaten Moment erklären.
Kurz vor Pfingsten immer einmal im Jahr, im Juni, Ende Mai, da ist bei mir immer die Trennung von Beruf und Privat schwer. Das ist dann mehr so Gonzo-Journalismus.
Okay. Hunter S. Thompson Style. Okay. Dann lassen wir damit das Recap sein. Ich, außer der Reihe wollte ich mal ein Grüß euch nach Österreich schicken, denn ich habe unsere Podcast-Charts gecheckt und in Österreich, da reißen wir echt was. Hätte ich nicht gedacht. Also herzlichen Dank euch. Weiter so.
Gut, dass ich
wir
Kari
bemühen Karin uns dann auch in Zukunft wieder mehr österreichische Bands hier einfließen zu lassen.
Ich habe ein Falco-Album, glaube ich. Out of the Dark habe ich mir, glaube ich.
Das ist jetzt auch. Pandering.
Sorry.
Wir haben eine erwähnte E-Mail-Adresse, loveisneuespodcast@gmail.com, an die ihr uns gerne Lob, Kritik, Anregungen und alles, was ihr wollt, schicken könnt. Und bewertet uns doch bitte in der Podcast-App eures Vertrauens, abonniert uns auch dort, damit ihr keine Folge verpasst und sagt es doch allen euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Und vergesst bitte nicht, wie immer findet ihr auch diesmal eine Playlist mit allen Songs, die wir heute erwähnen oder Songs zu allen Alben, die wir heute erwähnen, in den Shownotes. Und jetzt husch husch zu den News.
Indie News.
Unser erster Beef des Monats. Da beginnen wir. Naja, was wäre diese Rubrik eigentlich ohne Noel Gallagher? Diesmal gilt sein Zorn aber nicht seinem Bruder, sondern Matty Healy, dem Sänger von The 1975. Der hatte vor kurzem versucht, seinen durch eine Kurzbeziehung mit Taylor Swift erigierten Celebrity-Status zu nutzen, um die Gallagher-Brüder dazu aufzurufen, mit dem Gezanke doch aufzuhören und sich endlich wieder zu vereinen. Was Noel zunächst dazu bewegte, Healy als Slack-jawed Fuckwit, frei übersetzt sabbernden Idioten, zu bezeichnen. Dann ging er auch auf The 1975 los. Zitat: You've either got to be rock or that fucking 1975 at the Brits. They won best rock or some fucking shit. I was watching it with my kids, 2 teenage lads, thinking, is it me being an old grumpy man or is this shit? They were both going, oh no, this is fucking shit. Whatever rock is, that's not it. Reimt sich sogar. Vielleicht ist seine frisch gebackene Ex-Freundin ja The 1975-Fan. Das würde einiges erklären. Die mochte Oasis ja bekanntlich nicht. Aber zumindest Healy, der reagierte bei einer Show in Dublin überraschend souverän mit einem guten alten Sandwich-Diss, also verpackt zwischen netten Worten. Zitat: Give it up for Noel Gallagher, he's just getting on. The difference between me and Noel is that I do a series of interviews to promote an album, whereas he does an album to promote a series of interviews. But we love you, Noel. Get Oasis back together. Ja, das wird jetzt sicher den Ausschlag geben.
Ich bin Team Noel.
Ich finde gut, dass das Wort Slackjawed mal wieder vorkommt. Das kenne ich bloß von den Simpsons, von Cletus. Cletus ist Slackjawed Yokel. Und jetzt kommt das Slackjawed Fuckwit. Passt auch.
Okay, wir haben noch einen zweiten Beef. Statt mit anderen Musikern beefte sich das britische Bass and Drums Alternative Rock Duo. Man könnte auch sagen Death from Above 1975 Ripoff, Royal Blood beim BBC Radio 1 Festival namens Big Weekend in Dundee, Schottland mit dem eigenen Publikum. Immer eine gute Idee. Und an die offenbar hauptsächlich auf den folgenden Act Louis Capaldi wartende Menge gerichtet, sagte der Sänger: We're called Royal Blood and this is rock music. Who likes rock music? 9 people? Brilliant. We're having to clap ourselves because that was so pathetic. Also, sie mussten sich wegen der armseligen Publikumsreaktion selbst beklatschen. Im Video betrachtet wirkt es sogar noch undankbarer, weshalb Royal Blood ein paar Tage des Shitstorms erst aushalten und dann auch noch zum Rapport bei BBC Radio One erscheinen mussten, um sich beim Radiopublikum zu entschuldigen.
Aber man muss sagen, ob extrem cooler Abgang mit doppelt gestrecktem Mittelfinger. Also das verlasse ich jetzt auch immer mein Büro. Das war wirklich.
Das dachte ich mir auch. Aber bitte keine Vergleiche zu Death From Above, das gell, weil das, also ich meine, You're a Woman, I'm a Machine ist eins der größten Alben aller Zeiten.
Ja, leider gecancelt.
Ja, ich weiß, aber nur so nebenbei.
So Man's Rights mäßig und so. Ganz. Aber gut, was wir auf unsere Plattenteller tun, das bleibt unser Geheimnis. Royal Blood vielleicht weniger. Jetzt die Frage, war das ein Promo-Stunt fürs neue Album, das dann am 8. September erscheint und Back to the Water Below heißt? Also die erste Single Mountains at Midnight, die rockt auf jeden Fall wieder mehr und ganz ordentlich als das Synthie-lastigere letzte Album. Ja, euer Take zum Beef, dem Song und Royal Blood überhaupt?
Bei der Single muss ich sagen, erinnert mich sehr, sehr an Queens of the Stone Age und dem her finde ich es ziemlich geil. Und der Beef, naja, der sah schon echt aus, nur es war bis auf den Abgang ein bisschen unseriös oder, nee, sag mal, unsouverän. Aber ja, meistens sind sie halt.
Ich fand die neue Single von den Gitarren jetzt sogar so ein bisschen ein Monster Magnet Vibe, aber.
Sind keine Gitarren.
Sind keine Gitarren?
Nee, das ist nur Ach, Bass stimmt. und Schlagzeug.
Er spielt ja nur Bass, nicht.
Das ist so eine E-Gitarren-Bass.
Das ist doch so ein.
Nee, das sind vier Seiten. Der spielt halt Akkorde auf dem Bass.
Verzerrt. Okay, ich muss gestehen, dass ich mich mit der Band nie sonderlich auseinandergesetzt habe, weil, wenn schon nur zwei Mann, dann nämlich Manta.
Ich sage jetzt nichts.
Ja, nicht so ganz meine Baustelle. Wie du sagst, rockt ganz ordentlich, aber ja, vielleicht brauchen sie ein bisschen Publicity.
Sehr viel mehr gefreut habe ich mich auf jeden Fall über die Comeback-Single von Slowdive. Sicherlich eine der wichtigsten Shoegaze-Bands aller Zeiten, kann man glaube ich sagen. Glücklicherweise wird es nicht wieder 20, sondern nur 6 Jahre nach ihrem letzten Album, das wir beide damals in unserer Top 10 hatten, gedauert haben, bis dann am 1. September Everything is Alive erscheint. Und Kisses, der Vorgeschmack, ist nicht nur wunderschön, sondern vielleicht auch der poppigste Song ihrer Karriere, was mich hier eigentlich gar nicht stört. Es haben sich ein paar mehr Synthesizer unter die verhalten getan gemischt, so dass das Ergebnis wie M83 in ihren besten Momenten eigentlich klingt. Ich für meinen Teil kann das kaum erwarten, dieses Album.
Ich mag das auch sehr gern. Der Song hat genau 10 Sekunden gebraucht, dann hatten sie mich mit diesen perlenden Gitarren, ein bisschen Hall drauf, die warmen Synthes, dazu dieser schöne Gesang. Genau mein Ding. Muss ich gleich mal wieder Souvlaki auflegen von 93, immer noch das beste Slowdive-Album, meiner Meinung
nach. Wieso muss ich jetzt wieder den bösen Platte. Buben spielen? Mir hat's gar nicht gefallen. Ich fand's,
du bist halt unser Mann fürs Grobe.
Das stimmt doch gar nicht, aber ich fand's einfach zu einschläfernd. Das war mir zu viel dream-poppiges Warten auf einen Höhepunkt, der aber nie kommt. Also ich kann zurzeit nichts damit anfangen. Vielleicht, wenn ich älter werde, aber jetzt gerade nicht.
Ach, ja, ich bin ja auch schon ganze 2 Jahre älter. Du wirst schon noch reifen. Ja, nicht ganz so tolle Alben, aber immer wieder schöne Singles zwischen Indie-Rock und Elektropop hatten Bombay Bicycle Club, die es jetzt auch schon bald 20 Jahre gibt, was man auch am spärlichen Haarwuchs auf den Pressefotos erahnen kann. Ab dem 20. Oktober gibt es dann auch ihr 6. Album My Big Day, auf dem unter anderem auch Damon Albarn zu hören sein wird. Und der Titelsong geht in eine sehr gitarrenarme, eher experimentellere Richtung. Ist nicht schlecht, aber auch nichts, was sich mir unbedingt aufdrängt. Aber in der Vergangenheit, da hatten sie schon den ein oder anderen netten Indie-Hit, teilweise auch für die Tanzfläche und so 3 echt klasse Songs pro Album, aber so auf Albumlänge haben sie mich nie so ganz gegeben.
Ja, geht mir ähnlich. Also so Always Like This oder Ivy and Gold fand ich schöne Songs in den ersten Platten. Danach habe ich sie ein bisschen verloren, habe es auch mal live gesehen in Erlangen, das war auch so, ja. Und der neue Song, My Big Day, sehr lustiges Video. Ja. Ist wirklich originell.
Ja.
Musikalisch, ja, lässt mich irgendwie kalt. Also ich finde es nicht furchtbar schlecht, aber auch nichts, was jetzt in meine Playlist, meine aktuelle Einzug.
Mal schauen, toll.
Was das Album noch bietet.
Okay, und ich habe es in meiner Playlist. Ich fand es super unterhaltsam. Ich habe auch dieses schöne Weezer-Gedächtnis-Geriffe echt gemocht. Und ich finde das Cover von dem neuen Album sehr schön. Der dicke Mann mit den beiden Spiegeleiern auf den Augen. Also ja, das hat mir jetzt um Welten besser gefallen als Slowdive, komischerweise. Ist auch cool, schwer zu vergleichen, klar.
Das Album, das Cover hat so auch für so eine kleine Kontroverse im Internet gesorgt, nach dem, was ich mitbekommen habe.
Ja.
Also, weil es teilweise als mit das hässlichste Cover der letzten Jahre nominiert wurde. Aber Geschmäcker sind verschieden, Philipp. Das stellen wir an verschiedenen Stellen dieses Podcasts immer wieder fest.
Ich mag Spiegeleier, okay.
Vielleicht, und Totenhosen. Sorgen das Slow-Show ja für Konsens. Schön wie immer, radiofreundlich wie nie und leicht orchestral klingt ihre neue Single, One Shot. Ja, sie, The Slow Show sind ja Manchesters Antwort auf The National. Auch wenn der Bandname sicher ganz zufällig gewählt wurde. Und ihr neues Album Subtle Love folgt am 22. September. Uli und ich sind ja schon länger Fans, aber so langsam, Uli, wirkt das Ganze auch ein bisschen auserzählt, oder?
You took the words right out of my mouth. Also die ersten zwei Alben, White Water und Dream Darling, fand ich mit dieser epischen Theatralik wirklich grandios. Das dritte dann, Lust and Learn, war okay. Und das letzte Album, Just Still Life, hat mich enttäuscht. Also man verlässt sich zwar nur noch auf diese Baritonstimme von Rob Goodwin und vergisst dabei ein bisschen das Songwriting, habe ich das Gefühl. Das ist nur noch so schmückendes Beiwerk. Und auch One Shot plätschert mir einfach zu belanglos vor sich. Also fehlt mir eine gewisse Dynamik trotzdem. Ja, schade. Also wirklich eine Band, die ich gern mochte, aber die ich immer mehr verliere. Oder sie mich.
Na also, bin ich deiner Ansicht. Fehlt mir die Dynamik, fehlt mir irgendwie. Ich finde es sehr stimmungsvoll, aber mir fehlt irgendwie irgendwas, was mich zumindest ein wenig packt. Ja, also nicht schlecht, aber auch nicht gut.
Noch kein Album, aber immerhin eine Debütsingle hat die neue Supergroup Mantra of the Cosmos am Start. Sie besteht aus Mitgliedern der Happy Mondays, nämlich Sean Ryder und Baz, neben Andy Bell von Ride und niemand geringerem als Zach Starkey. Woo! Ja, das ist der Sohn von Ringo.
Ringo Starkey. Schlagzeug.
Ja, und ihr erster Song, Gorilla Gorilla, hat mich daran erinnert, warum ich dem Manchester Sound aus Psychedelia und Elektronik noch nie etwas abgewinnen konnte. Aber vielleicht nehme ich auch einfach nur die falschen Drogen. Ich weiß es nicht.
Auch da sind wir uns wieder einig. Ich hätte mir ein bisschen mehr Ride-Anteil gewünscht in dem Song. Der kommt leider sehr kurz, weil die ja doch auch eher so Richtung Shoegaze gehen. Es ist halt dieser typische Manchester-Rave. Wie ist der von Gorilla? Gorilla. Also,
komischer Name.
Fand es jetzt auch. Lässt Musik, die mich kalt lässt. Also da kann ich nicht viel damit anfangen. Aber bemerkenswert, für was Zach Starkey alles Zeit hat. Der war da gerade erst noch mit The Who auf Tour. Erstaunlich, was die Leute alles so schaffen in ihrer. Aber der Song ist trotzdem in meiner Welt.
Da kann ich nur nicht das Lanze brechen.
Was ich im Kontext?
Ich wollte den Lanze brechen für die Charlatans, meine Lieblings-Manchester-Band, mit ihrem Debütalbum, glaube ich. Ansonsten gefällt mir das Lied auch nicht.
Die Charlatans gibt's auch
ja,
immer noch.
Aber,
ich glaube, die haben letztes Jahr ein
Album. Das kenne ich schon gar nicht mehr. Ich kenne halt bloß das mit, wo der Hit drauf war. The Only One I Know. Und das war klasse. Aber ansonsten, ja.
Also was ich im Kontext von Manchester und Happy Mondays allerdings empfehlen kann, das ist die wunderbare Komödie 24-Hour Party People mit Steve Coogan über die Musikszene in Manchester von den 70ern bis in die 90er. Und da ist nämlich besonders der Auftritt der Happy Mondays eins der Highlights, wie sie ihr Album mit einem Monsterbudget, das sie allein für Kokain ausgeben, dann irgendwie auf den Bahamas aufnehmen und mit drei Songs wiederkommen nach einem halben Jahr.
Muss mal anschauen.
Extrem gut. Schon 20 Jahre wieder alt, aber holds up. Okay, vor kurzem hatten wir noch berichtet, dass The Smile im Studio sind und jetzt gibt's tatsächlich schon neue Musik in Form der 8-minütigen Single Bending Hectic, die sie auch schon länger live spielen. Unsere Hoffnung auf mehr Rock erfüllt sie leider nur im letzten Drittel. So nach 3,5 Minuten des Plätscherns konkretisieren sich Tom Yorks Melodien immerhin kurz ein wenig. Und nach 5,5 Minuten gibt's dann einen doomigen Breakdown, der in ein neues Crescendo evaporiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das nochmal brauche.
Ja.
Zum zweiten Album gibt's auch noch keine Neuigkeiten.
So ging's mir auch. Ich dachte mir, schön, dass am Ende noch diese brachialen Noise-Gitarren kommen für alle, die bisher eingeschlafen sind. So ging es auch mir zum Aufwachen wieder. Und dann, oh, wow, das andere wirkt wie so eine merkwürdige Fingerübung in dem Proberaum. Und wenn die Streicher nicht wären und Tom Yorks Stimme, dann wäre es auch nichts anderes wie so warm machen, bevor man die Bandprobe anfängt. Also ich finde es komisch.
Ja, ich hätte auch gern die 8 Minuten wieder. Es ist einfach, wie gesagt, das letzte Album, da waren ja wirklich gute Sachen dabei. Und es ist einfach nur prätentiöser Artifati-Scheiß, der sich selber gefallen will. Also gibt mir überhaupt nichts, ist 5 Minuten langweilig, dann wird er wenn dann denken sie so plötzlich, sie sind Sonic Youth. Also weiß nicht, was das soll. Braucht man nicht.
Ja, ich kann jetzt leider auch nicht mit guten Nachrichten enden, denn Punk ist tot. Die Kassierer machen jetzt Werbung für die Deutsche Bahn. Und noch schlimmer, die beiden Spots mit dem DB Cargo Chor reduzieren das reichhaltige Oeuvre dieser Band auf einen plakativen Spaßsong, aus dem irgendeine hippe Werbeagentur dann wahrscheinlich für mehrere 100.000 Euro das Schönste ist, dass es nachhaltig ist, gedichtet hat. Aber was ist mit ihren wesentlich subtileren und gehaltvolleren Großtaten wie Blumenkohl am Pillemann oder besoffen sein? Ah, wir machen jetzt ein kurzes Spiel. Ich lese euch ein paar Songtitel der Kassierer vor. Vielleicht ist einer davon ja was für die DB Regio Kampagne. Und wer von euch beiden zuerst lacht, hat verloren. Aber Philipp, du hast eh keine Chance.
Ja, das klingt geklaut. Du bist nicht Bulli Herbig, Mensch. Meinst du
nicht für sowas? Okay, unsere 2,5 Hörer unter 18 hören jetzt bitte kurz weg. Und unsere weiblichen Hörerinnen verzeihen mir bitte die nun folgende toxische Männlichkeit. Seid ihr bereit?
Ja.
Ich muss schon lachen, bevor es losgeht.
Moment.
Ich darf lachen, ich spiele ja nicht mit. Hoch den Rock, rein den Stock.
Verloren. So was kannst du mit Philipp nicht machen, das geht keine 3 Sekunden gut.
Warte, jetzt fang doch mal an von vorne.
Ich mach weiter. Der Hahn von Rudi Carrell. Meister aller Fotzen. Sex mit dem Sozialarbeit.
Entschuldigung.
Außerirdischer, wo befindet sich dein After? Und zu guter Letzt, morgen weide ich deinen Vater aus.
Ich habe mich ausgelacht. Hast,
okay, ja. Das müssen wir echt rausschneiden.
Du
hast aber,
leck mir die Sacknaht, du alte Drecksau, vergessen. Ein Klassiker.
Stimmt. Ja.
Aber darf ich bitte sagen, Respekt, mein Team, Respekt an die Bahn. Für den Schneid, sich solche Testimonials zu holen wie der Wölfi. Also
ich muss ja mal ein bisschen für den armen Wölfi in die Bresche springen.
Der sehr senil wirkt übrigens mittlerweile, auch in den
Werbespots. Ja, ich meine, er war alt und brauchte das Geld. Okay. Aber kann man jetzt Sellout schreien und Punk ist tot, aber ich finde die Kombination mit diesem Chor so absurd,
ja,
dass es fast schon wieder Punk ist.
Ist
und mein Gott, auch. Über was reden wir hier? Johnny Leiden war im Dschungelcamp, bei H&M gibt es Ramones T-Shirts und Markus Söder ist als Punk beim Frankenfasching aufgelaufen. Also,
und Tote Hosen sind bei mir bei der Top 5 von Rock im Park.
Genau, also. Dann darf Wölfi auch irgendwie für die Deutsche Bahn singen. Alles nicht so schlimm.
Wie ihr meint. Ich trockne die Tränen und dann geht's weiter.
Ja, ich muss auch aufs Klo. Ich habe mich fast eingepisst gerade.
Indie Album Reviews. Philipp, über kein Album haben wir im Vorfeld mehr geredet als dieses. Und wie immer, dieses Jahr darfst du die dicksten Bretter bohren. Fang mal an.
Dankeschön. Und wenn ich jetzt sagen würde, die Foo Fighters sind alive and well, dann wäre es gelogen. Ja, sie leben noch. Ob es ihnen gut geht, ob sie ihn gut tut, so relativ kurz nach dem Tod von Taylor Hawkins, also ein Jahr, ein neues Album rauszuhauen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und, das darf man auch nicht vergessen, dass wenige Monate nach Taylor auch Dave Grohls geliebte Mutter starb. Das sind also viele offene Fragen, die man eigentlich beantworten müsste, aber sie tun es nicht. Sie sagen einfach, but here we are. Und vorweg, das ist in der durchaus durchwachsenen Diskografie der Band ein überdurchschnittliches Album und um Meilen besser als ihr Pandemie, ich sag mal Machwerk, Metzen at Midnight, mit diesem Pseudo-Alles-geht-Getue, mit dem ich echt wenig bis gar nichts anfangen konnte, weil es einfach keinen einzigen guten, starken Song hatte. Starke Songs hat But Here We Are allemal, denn es ist sicher eins der direktesten und nicht ganz ausproduziertesten Alben der Foo Fighters seit ihrem Wandel zur globalen Stadion-Rock-Macht, sagen wir nach 2005 und mit Best of You. Und natürlich ist es wahrscheinlich auch das emotionalste der Bandgeschichte mit Texten, in denen eben all diese Fragen nach Leben und Tod und Trauer aufkommen. Manchmal verletzlich, manchmal wütend, manchmal irgendwie herkömmlich, manchmal wieder poetisch und manchmal auch extrem kitschig. Und immer wieder alles ziemlich trotzig. Also wirklich jeder der 10 Songs ist eine Reminiszenz an Taylor und sicher hat irgendwie Daves Mom auch was damit zu tun. Und schon im Opener Rescued klingt Dave so aufgekratzt und heiser, als hätte er gerade eine 4 Stunden Live-Show hinter sich. Trotzdem musikalisch muss ich sagen, bloß ein ganz okayer Song. Under You dagegen ist einer der besten Songs des Albums. So eingängig, traurig, mit tollen Husker D-Vibes. Hearing Voices ist dann wieder so ein langweiliger Mainstream-Radio-Stadion-Pop-Rock-Power-Balladenbrei, den die Foo Fighters eben auch noch und leider auch immer wieder machen, auch auf diesem Album. Dafür gibt's dann aber auch solche schönen Wutausbrüche wie Nothing at All oder den sentimentalen Closer Rest als in meinen Augen ziemliches Musterbeispiel für eine gelungene laut-leise Dynamik. Dem großen 10-Minuten-Epos des Albums The Teacher hätten in meinen Augen ein paar mehr Ideen und eine originellere Produktion gut getan. Aber auch damit kann ich leben. Aber Nomen est Omen, gerade der Titeltrack zeigt, dass dieses Album oder diese Trotzreaktion von dem Album auf ein schreckliches Ereignis der Band nicht automatisch ja, die Foo Fighters weiterbringt oder auf eine andere Stufe hebt oder sie fallen lässt. Vielmehr finde ich, irgendwie verharren sie halt in diesem gleichen Sound und bekannten Sound- und Songwriting-Gefilden der letzten Jahre. Auch und vor allem, weil sie sich eben in diesem Nest, in dieser, ja, wie sagt man, in dieser Art U2 mit noch Relevanz einfach sehr gemütlich eingefunden haben. Und ja, der letzte kollaterale Ausbruchsversuch aus diesem Nest war für mich Wasting Light und der ist einigermaßen gelungen. Das war eine Überraschung von Album, aber das ist halt 12 Jahre her. Und ich befürchte einfach, dass die Foo Fighters mich nie wieder überraschen werden. Zudem warte ich seit 10 Jahren auf einen Song, der richtig stark ist. Der letzte war Something from Nothing auf Sonic Highways. So im Sinne von Pretender oder Walk oder die ganzen früheren also Großtaten. Mir fehlen einfach die starken Hits. Und ja, ich sag's immer wieder, die Foo Fighters sind eben eine Hitsband und eine Liveband, aber nie eine Albumband. Darum sind mir ihre Lieblingsalben immer noch ihre beiden Best-of-Alben. Insofern, Batio Ya hat seine guten, sogar tollen Momente, wirklich große Momente, aber fehlen. Und ich finde es nicht mal schade, denn ich bin als Fan der Band und als Fan von Dave Grohl genauso ratlos und ziellos, aber dafür immer noch da.
Uli, magst du?
Philipp hat eigentlich fast schon alles gesagt. Also ich finde auch, dass bemerkenswert ist, dass dort dieses tragischen Hintergrund, den du ja auch angesprochen hast, ist eine Platte, die jetzt nicht nur in Selbstmitleid versinkt oder in tiefster Depression, sondern also die bei aller nötiger Trauerarbeit auch dem Schicksal trotzig den Mittelfinger zeigt. Das war trotzig, hast du, glaube ich, auch benutzt. Und phasenweise sogar das Leben ein bisschen zu feiern scheint. Ich finde Rescued Opener, je öfter ich ihn höre, desto mehr hat er für mich tatsächlich das Zeug, so in einer Reihe mit den Klassikern zu stehen. Finde es wirklich einen guten Song. Auch Under You, sehr traurig, aber auch irgendwie euphorisch klingend, was du angesprochen hast. Gefällt mir gut. Das kathartische Nothing at All ist mir noch aufgefallen mit diesem zackigen Wavebeat, was dann in so ein lärmendes Grunge-Monster mutiert. Das Duett mit seiner Tochter Violet, Show Me How, finde ich auch nett. Nett jetzt nicht im Sinne von kleine Schwester von Scheiße, sondern okay. Ja, was haben wir sonst noch? Das fast schon prog-rockige Epos The Teacher ist mir auch ein bisschen zu lang, aber nicht uninteressant. Ansonsten ist der Rest solide und ich finde, es reicht locker, um in Platten wie Medicine at Midnight oder Sonic Highways weit hinter sich zu lassen. Aber für die Top 5 der Bandhistorie langt es trotzdem nicht ganz. Aber da kommen wir ja heute später noch dazu, ohne was vorwegnehmen zu wollen. Mhm. Und absolut indiskutabel finde ich halt nur die Aufmachung von der Platte. Also sowohl als LP als auch auf CD. Einfach ein weißes Cover mit einer grauen Schrift, wo man dann mal die Songs lesen kann. Mir ist die Botschaft dahinter schon klar, was man damit ausdrücken will. Aber dann darf man sie halt auch nicht für 36 € verkaufen. Also das Auge kauft auch mit. Und das White Album haben die Beatles schon gemacht. Das mussten wir jetzt nicht nochmal machen.
Ja, und für schöne Covers sind die Fuß nicht unbedingt bekannt.
Das stimmt. Aber das ist halt gar kein Cover. Es ist einfach weiß.
Ja, es ist alles gesagt, nur noch nicht von mir. Für mich hier ein bisschen wie bei Boy Genius. Also man kann dieser Band gerade in ihrer aktuellen Situation eigentlich nichts Böses wollen. Aber anders als bei den drei Damen gab es nach bald 20 Jahren schwache Alben meinerseits auch keinerlei Erwartungshaltung, die da bedient werden wollte. Und trotzdem fasse ich mir beim Hören angesichts der wirklich überschwänglichen Kritiken, die es teilweise bekommen hat, an den Kopf und frage mich, was hören die anderen da, das ich nicht höre? Oder ist hier das Narrativ schlichtweg stark genug, um die Halbherzigkeit der Musik aufzuwiegen? Ja. Wie schon in der vorletzten Folge erwähnt, finde ich den Refrain der ersten Single Rescued mit seinem ungelenken Tonartwechsel nämlich extrem schwach. Und auch wenn das folgende Under You sehr solider Powerpop ist, würde ich den Refrain mit seiner 0815-Melodie und den insgesamt schwachen Lyrics sicher nicht als inspiriert bezeichnen. Das träge Hearing Voices ist mitsamt seinen altbackenen Gitarreneffekten vom Grabbeltisch des 90s Alternative zusammengeklaubt. Der Titelsong ist dann aber ein erstes echtes Highlight für mich, rhythmisch komplex in der Strophe, vielschichtig im Refrain und nicht nur dick produziert, sondern tatsächlich fett in der Gitarrenarbeit. Und es folgt einer meiner beiden persönlichen Favoriten, die Halbballade The Glass, die wie Beyond Me gegen Ende des Albums schlichtweg die stärksten Melodien hat, die Grohl im letzten Jahrzehnt geschrieben hat. Allerdings klingt Beyond Me derart nach Oasis, dass ich seine Autorenschaft fast anzweifeln möchte, wären da nicht Grohls unverkennbare Texte, die auch hier wieder so grottig sind, dass es den Genuss fast schmälert. Besonders dann, wenn sie in den Refrains von Nothing at All und Show Me How mit ebenso schlichten Melodien gepaart werden. Wenn Nirvanas Stärke damals in der Simplizität lag, dann ist das hier schon vollendete Dekonstruktion. Also da kann die Strophe von ersterem noch so sexy grooven und die von zweiterem elegisch shoegazen, wie sie wollen. Anders als der Uli, quallen sie mir nicht. The Teacher habt ihr beide erwähnt, wäre dank der tollen Gitarren- und Schlagzeugbreitseite ohne seine völlig ohne Not und Sinn angehängten letzten 4,5 Minuten fast noch ein kleiner Höhepunkt geworden, den dann zum Glück Rest mit seinen würdigen und ergreifenden Abgesang auf Taylor Hawkins noch liefert. But Here We Are bleibt so zwar ein durchwachsenes Foo Fighters Album, was im Kontext ihrer späteren Diskografie aber auch als großes Lob verstanden werden kann. Aber da gehen wir später dann noch drauf ein. Und ich mach gleich weiter mit einer anderen Band, nämlich Proto Martyr mit ihrem neuen Album Formal Growth in the Desert. Einst erfanden MC5 und die Stooges in der Detroit Rock City den Punk. Seit über einem Jahrzehnt beheimatet die triste Industriebrache am Lake Michigan nun aber auch wesentliche Vertreter des Post-Punk. Doch anders als bei ihrer Heimatstadt und vielen ihrer ruppigeren Kollegen, vor allem jenseits des großen Teichs, ist das einzig Kaputte an Proto Martyr seit jeher die Stimme von Joe Casey und seine sardonische, ja fast postapokalyptische Poesie. Quasi der diametrale literarische Gegenentwurf zur sympathischen Dumpfbacke Dave Grohl. Musikalisch geht das Quartett hingegen wesentlich feinfühliger und geradezu soundfetischistisch zu Werke. Die mathematisch präzisen Drumloops von Alex Leonard mit seinem Fable für Rimclicks bauen zwar permanent Spannung auf, halten größere Eskalationen aber meist im Zaum. Die ultratransparenten und bunt schimmernden Gitarrensounds von Greg Ahey wiederum, die sind eine einzige Ohrenweide. Normalerweise kann man mich mit Pedalboards jagen, aber auf seins würde ich doch gern mal einen Blick werfen. Das sind jedenfalls die Zugetaten, die Formal Growth in the Desert nach Jahren der immer weiter ausufernden Experimentierfreude nun zu Proto Martyrs zugänglichsten Album seit dem Durchbruchswerk Under Color of Official Right machen. Auch wenn beide Platten eigentlich kaum zu vergleichen sind. Treibende Beats gibt's hier lediglich noch auf dem für ihre Verhältnisse fast poppigen For Tomorrow. Ähnlich geradlinig und eindrücklich geht Leadsingle Make Way zu Werke, die wir schon vor einem Vierteljahr gelobt haben. Doch beginnend mit dem hypnotisch-nervösen Elimination Dances entfaltet sich erst der wahre Charakter dieses Albums. Die Gitarren ziehen sich wie in Fun in High School zunehmend in atmosphärische Soundscapes, die Ahey zuletzt für mehrere Film-Soundtracks erforscht hatte, zurück und setzen nur noch sehr bewusste Akzente. Ohne Dechiffrierung mittels Genius wird es zunehmend unmöglicher, Caseys obskure Bibel-, Mittelalter- und Afrikaans-Metaphern zu entschlüsseln, um zu rekonstruieren, dass Let's Tip the Creator mit den modernen Göttern Musk und Zuckerberg abrechnet. Richtig gerockt wird diesmal einzig auf 3800 Tigers, das Zivilisationskritik mit einer Hommage an das heimische Baseballteam vereint, die Detroit Tigers. Und auch Leute wie ich, die sich mit dem Rauchen aufhören, nicht ganz so leicht tun wie Philipp, die bekommen noch ihre Hymne in Polar Thrillex Kid. Spitzt Casey die verbundenen Schuldgefühle in Staccato-Sprechgesang auf eine dramatische Frage zu. Can you hate yourself and still deserve love? Das letzte Drittel mit Fulfillment Center, We Know the Rats, The Author und Rain Garden ist für mich dann tatsächlich der stärkste, obwohl sanfteste Teil dieser für Proto Martyr ohnehin zurückhaltenden Platte. Die Gitarren werden noch atmosphärischer und melodischer und Caseys raue Stimme warm und tröstend, wenn er über Armut in Detroit, den Kältetod von Versandzentrumsmitarbeitern, den Tod seiner Mutter und am Ende den eigenen Tod singt. Aufs erste Hören ist Formal Growth in the Desert vielleicht das unscheinbarste Proto Martyr Album, weil die aufbrausenden Momente und komplexen Strukturen fehlen. Wenn man den Songs aber den nötigen Raum zum Atmen gibt, entpuppt es sich als kleines Meisterwerk in Sachen atmosphärischen Postpunks, verbunden mit komplexer Lyrik, die auch losgelöst von der Musik bestehen kann. Pale Youth is my replacement, stellt Casey in Elimination Dances fest, aber nicht so schnell. Wollt ihr auch noch was sagen?
Ja, ich sag mal was. beim ersten schnellen Durchhören war mir das Album einfach zu spröde und zu unnahbar und irgendwie auch zu sehr in so sterilen Weltschmerz verhaftet. Und beim Gesang musste ich zu oft und auch zu unangenehm an die Sleaford Mods denken. Aber dann kam das Wunder des zweiten Durchlaufs und plötzlich gefällt mir, was ich da höre. Nicht alles zwar, aber sehr viel. Da ist in meinen Augen viel Nick Cave-artiges dabei, sogar vereinzelte Ennio Morricone-Dramatiken und halt dieser schöne, fiese, düstere Indie-Rock dazwischen. Und 3800 Tiger finde ich stark. Und das ist einfach interessante Musik. Und ich meine diesmal interessant nicht in Form von Scheiße, sondern wirklich interessante Musik. Also Musik, die mein Interesse hat und auch weckt. Und den Rest hast du gesagt, Max. Also Amen.
Okay, was sage ich jetzt noch? Also für mich können Proto Martyr zusammen mit Fontaines DC, Shame und Murder Capital von der Insel und auch den Schweden Viagra Boys so zur Speerspitze der aktuellen Post-Punk-Bewegung. Und ich finde, der Vorgänger Ultimate Success Today war mir teilweise ein bisschen zu anstrengend. Diesmal wirken sie zugänglicher, ohne dabei jetzt ihre Ecken und Kanten einzubüßen. Ich finde gerade so die ersten zwei Songs, dieses, Philipp hat schon gesagt, etwas an die Cave erinnernde, getragene Make Way und das dann fast schon beschwingte For Tomorrow machen den Einstieg relativ leicht. Danach wird es dann schon düsterer und sperriger und auch komplexer, auch wenn nur, glaube ich, ein einziger Song die 4-Minuten-Marke reißt, mit Rain Garden. Neben den beiden Songs am Anfang, die ich schon genannt habe, ragen für mich auch das manische 3800 Tigers und The Awesome mit seiner hypnotischen Gesangslinie heraus. Ich finde es auch ein sehr spannendes Album, das Zeit braucht, das mit Sicherheit nicht nach ein-, zweimal durchhören seine Faszination entfaltet, aber es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Also für mich auf jeden Fall eine der Platten des Monats. Ob es zu den Platten des Jahres reicht, schauen wir mal. Aber gute Platte.
Wie sieht's denn mit der nächsten aus, Uli?
Die ist auf jeden Fall in den Platten des Jahres bei mir. Kann ich schon jetzt, sagen. Ja, da lege ich mich fest.
Uli.
Wir haben es begonnen heute, den ganzen Podcast, mit dem Herrn Gallagher, dem Älteren, dem Noel, und sein neues Album Council's Kreis. Also über mangelndes Selbstbewusstsein muss man sich bei ihm ja noch nie Sorgen machen und deshalb verwundert es auch nicht, dass er sein viertes Soloalbum mit den High Flying Birds mal eben vollmundig zu seiner besten Platte seit What's the Story, Morning Glory, erklärt hat. Die Messlatte liegt hoch, aber das Problem, er hat diesmal vielleicht sogar recht. Denn tatsächlich lässt das von nostalgischen Jugenderinnerungen geprägte Council's Kreis über weite Strecken gute alte Oasis-Zeiten aufleben. Vor allem aber hängt der Himmel über Manchester voller Geigen. Die extrem tanzbaren Songs der letzten drei EPs waren wohl doch nur so eine experimentelle Phase. Jetzt regieren wieder Streicher, Bläser, Glockenspiel, Chöre, große Gefühle und kleine Geniestreiche. Es fängt schon an mit dem souligen Opener I'm Not Giving Up Tonight, der den Hörer gleich mit einem wohligen Breitband-Sound empfängt, ehe das atmosphärisch düstere, von einer Drummaschine angetriebene und von Johnny Marrs Gitarrenspiel veredelte Pretty Boy kurz aber gekonnt in Richtung Wave Dance Floor schielt. Die melancholische Trennungsballade Dead to the World, in der Noel die Scheidung von seiner Frau verarbeitet, atmet mit seinen sehnsüchtigen Akkordeonklängen fast schon so französisches Flair und hat sogar, man höre und staune, seinen Bruder Liam beeindruckt. Der twitterte nämlich: Wie kann so ein fieser kleiner Mann so tolle Songs schreiben?
Kult.
Weitere tolle Songs sind das psychedelisch angehauchte Open the Door, See What You Find mit Glockenspiel und euphorischem Refrain, das etwas geisterhafte Trying to Find a World That's Been and Gone Part 1 und vor allem natürlich Easy Now, eine wirklich perfekte Britpop-Hymne mit euphorischer Hands-in-the-Air-Attitüde und jubilierenden Gitarren, die sich zu einer fast schon gospelhaften Ekstase steigert und durchaus neben Klassikern wie Don't Look Back in Anger, Little by Little oder Sunday Morning Call stehen könnte. Der Titeltrack Council's Kreis setzt mit Latin Rhythmen einen Farbtupfer. There She Blows rockt ein bisschen eindimensional vor sich hin, funktioniert im Gesamtkontext aber als willkommene stilistische Auflockerung, ehe Love is a Rich Man mit seinen groovenden Bläsersätzen, Glockenspiel und polternden Drums noch einmal das Tempo anzieht. Einzig das langatmige Think of a Number fällt etwas ab. Dafür beschert We're Gonna Get There in the End einem großen Popalbum ein würdiges Finale. Nicht nur im Fußball bleibt Manchester also eine gute Adresse. Der fiese kleine Mann hat wieder abgeliefert.
Also, tatsächlich ist Council's Kreis das erste Album, an dem Noel Gallagher maßgeblich beteiligt ist, das es nicht auf Platz 1 in Großbritannien geschafft hat. Dave Grohl sei Dank. Beschreibt er die Publikumsreaktionen während seiner aktuellen US-Tour als terrible. Aber an der Musik kann es eigentlich nicht liegen, wie du sagst. Ich würde behaupten, es ist sein bestes Album seit, sagen wir nicht Morning Glory, sagen wir Be Here Now. Der Streicherschmelz wirkt an mancher Stelle zwar etwas dick aufgetragen, aber bis zum besten Song der Platte, Easy Now, ist das Songwriting ziemlich makellos. um in der zweiten Hälfte dann fast schon folgerichtig etwas abzufallen und im Gähnen von Think of a Number zu münden, dass Herr Gallagher mal lieber durch We're Gonna Get There in the End ersetzt hätte, anstatt diese Single von 2020/21 nur in die Bonustracks zu verbannen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass er in seinem Leben bisher nur zwei großartige Alben gemacht hat, aber zumindest für ein gutes reicht es immer.
Und für mich ist es das beste Oasis-Album seit Don't Believe the Truth. Damit hat jeder sein bestes Oasis-Album gesagt. Aber ich muss auch anmerken, dass damit dieses Album es in meine Top-Jahres-Top-Ten geschafft hätte, da wären wirklich viel mehr E-Gitarren und viel weniger Streicher und Orchester nötig gewesen. Aber laut Noel himself, er hat es ja gesagt in einem Interview, will er als nächstes Album ein Zitat Fuck-Off-Rock-Album machen. Soll er es machen? Ich würde es mir anhören.
Apropos Fuck-Off-Rock-Album, Philipp.
Ja.
Da hast du dir doch selbst was gebaut.
Aber hallo. Ja, die Queens of the Stone Age sind zurück. Und ich als alter Fanboy freue mich dann eigentlich immer. Und ja, ich habe hier ein Skript vor mir liegen, das ich in Times New Roman getippt habe. Immer noch meine Lieblingsschriftart. Ich reviewe also in Times New Roman, in Times New Roman. Kriege ich einen Mitleidslacher? Danke, Rudi. Bitte. Gerne. Aber absolut kein Mitleid hat diese Platte mit ihren Hörern. Es ist für mich das stärkste Queens-Album seit Lullabies to Paralyze. Und ja, auch stärker als das von der Kritik sehr viel gelobte Like Clockwork. Und kleinen Mitleid zeigt Josh Homme auch auf diesem Album für seine Ex-Frau Brody Dell. Und als Brody-Bewunderer und Distillers-Fan habe ich damit meine Schwierigkeiten. Josh Homme ist streitbar, das wissen wir schon immer. Und es gibt diese auch gegenseitigen Vorwürfe von Übergriffigkeit, von Gewalt und Homies wirklich üble Beschimpfungen. Und diese Ehe aus Schlammschlacht und das vorläufige Ende, ich glaube, damit hat es bisher geändert vorläufig, dass er das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder hat. Ich möchte die Platte jetzt textlich und das offensichtliche Brody-Bashing in so manchem Song, vor allem Paper Machete, dahingehend bewerten, dass ich nicht mit allem einverstanden bin, was sich Josh hier von der Seele schrieb. Aber ja, dieses Album tut jedenfalls höllisch weh und zwar auf eine gute Art. Und muss es wohl auch und soll es wohl auch, das hat er in Interviews auch schon betont. Weil der Typ ist halt zwar ein hünenhaftes, aber immer noch ziemlich störrisches und sprödes und manchmal auch zugedröhntes Kind. Und ein Kind, das meint, dass es von einer bösen Frau böse verletzt worden ist und dann entsprechend reagiert, nämlich boshaft. Gleichzeitig hat er diese vermeintlich böse Frau halt mal abgöttisch geliebt und liebt sie vielleicht auch noch immer. Und insofern ist das hier das erste Liebeskummeralbum der Queens of the Stone Age. Und hinzu kommt auch der Umstand, dass Josh Homme zwischenzeitlich an Krebs erkrankt war, wie er vor einigen Wochen bestätigt hat. Und er befindet sich aber in der Genesung, wie er auch sagt. Und hinzu kommt, dass Mark Lanegan gestorben ist und auch Taylor Hawkins, zwei enge Kumpels von ihm. Im Grunde kommt hier ziemlich viel zusammen. Doch es sind halt immer noch die Queens of the Stone Age. Also das Gegenteil von Wehleidigkeit oder von Trauerspiel. Das Album beginnt wuchtig und kompromisslos und dreckig und in bester Stoner-Manier mit Obscenery und dem erwähnten Paper Machete. Beide Songs haben diesen nach unvergleichlichen Vibe mit diesen schrägen Terminator-Riffs und der verdammt tanzbaren, ja, unvergleichlichen Vibes, die einfach nur die Queens hinkriegen. Ich finde es gibt kaum verruchtere zeitgenössische Rocksongs als die von den Queens of the Stone Age. Zur Mitte hin nimmt der Flow dann etwas ab und es wird langsam wieder hypnotisch, bisweilen auch irgendwie monoton, aber ziemlich kraftvoll monoton. Ich drück's mal so aus. Made to Parade ist dann eine ganz wieder Nummer, eine herrliche Vertonung von ja, vom Schlieren in den Wahnsinn oder einfach nur vom Schieren Wahnsinn. Und mit Carnavoyeur folgt dann für mich einer der stärksten Homie-Songs, die ich kenne, der all das auf eine ganz neue, fast reduzierte und sogar nu-wavige Art vereint, was man eine Queens of the Stone Age lieben kann, nämlich Stone Rock im Herzen, der aber schnell über sich hinauswächst und der mit seinen Gitarren und den Drums und seiner Sexiness und auch dank Homies Stimme erst tief und gediegen und dann dieses Freak-Falsett zu einfach einem unfassbaren Cocktail wird und der macht halt Rock'n'Roll im Kern das, was Rock'n'Roll immer sein sollte, nämlich gefährlich. Und am Ende nimmt das Album dann wieder eine Fahrt auf, die es am Anfang hatte und bietet dann mit Emotion Sickness und diesem Glam-Refrain auch den Hit, den man haben sollte. Also, es ist kein einfaches Album. Es ist kompliziert, ich muss immer wieder hören, aber es ist einfach geil. Also, was soll ich meckern? Denn rein musikalisch ziemlich makellos. Mir fällt einfach keine richtige Schwäche ein. Und wir sehen uns am Ende des Jahres wieder in meiner Top 10, bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja.
Max, bist du? Soll ich?
Soll ich? Also, ich versuche mal am Opener Obscenery festzumachen, was mich eigentlich an allen Queens-Alben nach Lullabies to Paralyze gestört hat. Es fehlt nämlich fast alles, was den Reiz der Band davor für mich ausgemacht hat. Nämlich prägnante, knochentrockene Riffs und Beats gepaart mit klaren, catchy Gesangslinien. Gut, Nick Oliveri als hysterischer Gegenpol fehlt natürlich auch immer noch, aber geschenkt. Was gibt es seitdem und nur noch hier stattdessen? Gitarren, die durch so viele Effektboards und Filter gejagt wurden, dass sie fast nach Flatulenz klingen. Vocals, die so viele Haken schlagen, dass man sofort vergessen hat, wie die Melodie begonnen hat und es einem auch schon egal ist, wo sie endet. Und leider sind Hommies gesangliche Qualitäten in den letzten 10 Jahren mehr vergoren als gereift, was manches Falsett oder der hier völlig verunglückte Einstieg in den letzten Refrain, ich sag nur Hurra, nicht sehr schmeichelhaft klingen lässt. Die einzigen Songs, die sich diesem Muster hier wirklich erfolgreich entgegenstemmen, sind die Singles Paper Machete und Emotion Sickness sowie What the People Say und Negative Space mit seinen schönen Harmonien im Refrain, auch wenn dieses Strophenriff selbst Jack White zu simpel gewesen wäre. Doch das anfangs noch vielversprechende Time and Place und Made to Parade versinken immer just dann in nervigen Gegniedel, wenn sie einen rockigen Ausbruch benötigt hätten und wirken stattdessen überladen, ohne damit viel zu erreichen. Und dass er auch mit experimentelleren Sounds Hits fabrizieren kann, hat Homi bereits auf Rated R und stellenweise auch auf In Clockwork bewiesen. Angesichts von Rohrkrepierern wie Sicily scheint ihm diese Fähigkeit allerdings abhanden gekommen zu sein. In der Summe gefällt mir hier zwar mehr als auf Villains oder Ara Vulgaris, aber die Kluft zu den ersten 4 Alben kann In Times New Roman dennoch nicht überbrücken.
So, ich grätsch so zwischenrein zwischen euch beiden. Erstmal ist euch aufgefallen, dass wir diesmal fast nur Platten von Leuten besprechen, die gerade von Schicksalsschlägen gebeutelt wurden. Ja. Also so Therapie-Podcast heute ein bisschen. Also auch von Protomartyr, der Sänger von Protomartyr, der ist ja auch die Mutter gestorben. Und du hast sie anklingen lassen, Josh Homme mit Sorgerecht, Streit, Trennung, Krebs, Kumpels Tod, Foo Fighters hat man auch erwähnt, also irgendwie ist das...
Noel Scheidung.
Ja, stimmt.
Kassierer bei der Bahn. Ja.
Also ein einziger Therapie-Podcast. ich finde die Platte eine klare Steigerung zu Villains, aber eben auch kein neues Songs for the Deaf oder Rated R, was wohl auch nicht wirklich zu erwarten war. Der Coolness-Faktor ist gewohnt hoch. Ich finde, es gibt schon ein paar Songs, die mir wirklich gut gefallen. Wir sind uns da einig. Das druckvolle Riffmonster Paper Machete, auch wenn, wie Philipp schon gesagt hat, die öffentliche Abrechnung mit Brody Dahl nicht gerade von großer Reife zeugt. Carnavoyer finde ich vor allem gesanglich interessant, weil Omi da fast ein bisschen wie David Bowie klingt teilweise. Ja. What the People Say, habe ich mir auch notiert, mit diesem groovenden Rhythmus, erinnert fast ein bisschen an The Hives. Und die erste Single Emotion Sickness, die hatten wir schon mal besprochen, mit diesen trockenen Staccato-Riffs und dem fast schon Classic-Rock-mäßigen Queen-Chorus, hat auch was. Ansonsten noch das fast schon soulige Negative Space. Das war's dann aber eigentlich schon und leider gebe ich dann auch dem Max recht, sind da halt einfach auch mit Obscenery, Time and Place oder Sicily halt auch echt einige uninspirierte und sehr langweilig vor sich hinruckende Stampfer dabei und dieses über 9-minütige Monster Straight Jacket Fitting. Also ich sage ja, alles, was über 5 Minuten dauert, taugt nichts. Das ist einfach zu lang. Und somit ist In Times New Roman ein sehr solides Album. Ähnlich wie das Foo Fighters Album irgendwo in der, ja, im Mittelfeld der Diskografie der Band anzuordnen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Bin nicht einverstanden, aber okay.
Schau mal, ob du hiermit einverstanden bist. Ich bin
wir brauchen noch eine Konsensplatte irgendwie, ne? Also.
Ich bemühe mich. ich bin ja nicht anders als der Philipp als der größte Grunge-Fan unter der Sonne bekannt, aber Alicia Boniano alias Bully hat es mir schon mit ihrem ersten Album Feels Like vor 8 Jahren ein wenig angetan. Nach diesem noch sehr rauen und punkigen Debüt und einem besonders durch die Produktion gehemmten Nachfolger hieß es beim 3. Album Sugar Egg 2020 quasi Do or Die. Also setzte Boniano zusammen mit Starproduzent John Congleton, der wirklich jede Indie-Band von Rang und Namen schon im Studio hatte, voll auf die Grunge-Pop-Karte und wurde mit Lob nur so überschüttet. Dass nun bei Lucky For You, dem neuen Album JT Daly, der bisher nur als Pop-Produzent in Erscheinung getreten war, hinter den Reglern saß, hört man zwar in den etwas geschliffeneren Gitarren, es lässt die Produktion stellenweise aber auch auf interessante Weise eigenwilliger und keinesfalls lieblos oder künstlich klingen. Wirklich krachen lässt es Boniano nur noch stimmlich, dabei steht sie allerdings selbst einer Courtney Love in nichts nach und wer damals Celebrity Skin noch genauso mochte wie Live Through This, wird sich auch für Lucky For You erwärmen können. All I Do rockt gleich ziemlich treibend los, Days Move Slow und das folgende A Wonderful Life, sicherlich die größten Hits der Platte, während Ende der 90er auf MTV zwischen Everclear und Lit rauf und runter gelaufen und stehen beispielhaft für das formvollendete Songwriting, das die eingängigen, aber nie beliebigen Gesangsmelodien in den Mittelpunkt stellt und trotzdem noch genug instrumentale Details drumherum zulässt, um sich nicht abzunutzen. Abseits der vorherrschenden, leicht melancholischen Grundstimmung hauen Hard to Love und Lose You mit Unterstützung von Soccer Mommy eher in die extrovertiertere Kerbe der ersten beiden Garbage-Alben. Was hat das jetzt noch mit Grunge zu tun, mögen manche nun berechtigterweise fragen. Und an einem weiteren kleinen Hit der Platte namens How Will I Know, nicht kein Whitney Houston-Cover, kann ich es kurz illustrieren. Wie hier sind die Songs häufig um ein relativ prägnantes, leicht verzerrtes Bassriff aufgebaut und die Gitarren übersteuern ordentlich, auch wenn sie nicht in your face gemixt sind. Und dann ist da natürlich immer noch Bonianos Reibeisenstimme. Zwar kein Hit, aber einer der coolsten Songs folgt dann mit der Spoken Word Halbballade A Love Profound, die JT Dailys Produktionsskills nochmal deutlich herausstellt. Der auch aus der maßlosesten Verzerrung, die hier zwischen Shoegaze und Sleigh Bells pendelt, noch die schönsten Melodien rausschält. Einzig Miss America wirkt noch ein bisschen wie eine halbgare Demo-Version, bevor Boniano sich in All This Noise im Stil ihres ersten Albums am Ende nochmal alle Frust über den Zustand ihres Heimatlandes zwischen Waffengewalt, Klimawandel, Abtreibungsgegnern und politischem Stillstand in einer zweiminütigen Tirade von der Seele schreien darf. Und das beschließt würdig Bullies bisher bestes Album und eins der besten Alternative Rock oder ja, Grunge Pop Alben der letzten Jahre.
Also ich finde
ich euren Konsens.
Ich finde, diese Musik ist extrem aus der Zeit gefallen und ich finde es extrem geil, weil das ist für mich 90er Alternative in Reinform und eben unwiderstehlich eingängig. Und das erste, was sie gemacht haben, wenn ich das einmal gehört habe, war, dass ich Live Through This aufgelegt habe. Und eigentlich könnte man das Ganze ja auch nur alibihaft Rock nennen, weil eigentlich sind es ja Pop-Songs, die sich nur durch verzerrte Gitarren und bewusst schäbse Akkorde irgendwie das Alternative-Label aufdrücken. Aber ganz ehrlich, das ist nichts anderes, wie Nevermind auch schon war. Und All the Noise ist hier halt das Territorial Pissings von Bully. Lucky for You ist für mich so ein Album, das ich auch bedenkenlos meiner Mutter empfehlen könnte und es wäre trotzdem noch cool. Von dem her, ich bin ganz bei dir, Max.
Danke.
Juhu, wir haben ein Konsensalbum. Ich muss gestehen, dass ich die Band erst mit Sugar Egg, bei der letzten Platte, glaube ich, kennengelernt habe.
Genau.
Ich liebe diesen aufgekratzten, euphorischen und irgendwie so angenehm angepissten Gesang irgendwo zwischen Emil and the Sniffers, Breeders, Hole und Dover, falls sie jemand noch kennt, die Spanier. Also mir ein bisschen dann teilweise, wie der Philipp schon sagt, klingt so richtig schön 90er-mäßig, die Gitarren pratzen, es liegt so ein Hauch von Teen Spirit Smell in der Luft. Aber es gibt trotzdem halt auch noch Platz für Dream-Pop, klassischen Indie-Rock und so kleine Noise-Ausbrüche. Ich finde, insgesamt ist es relativ glatt produziert, die Platte, aber es kriegt immer meistens noch rechtzeitig die Kurve, ehe es zu sehr in den Mainstream abdriftet, auch dank des wirklich tollen Gesangs. Und ja, die Songs habt ihr schon angesprochen, dieser herrlich überdrehte Opener All I Do oder auch Lucio mit Soccer Mommy, Wonderful Life. Also kein Ausfall eigentlich auf der Platte, hat Spaß gemacht und ist hiermit unser Album des Monats. Punkt.
Fein. Es gibt noch ein paar mehr Alben des Monats. Wir kommen zu unserer kleinen Unterrubrik Kurz und Gut, wo wir noch ein paar Alben, die uns ebenso gefallen haben, Revue passieren lassen. Bei mir geht's los mit einer Post-Punk-Band aus Chicago namens Stuck, die auf ihrem zweiten Album Freak Frequency einen schön hektischen, an Math-Rock grenzenden Sound fahren und natürlich trötet auch ein Saxophon dazwischen. Wer sich eine Mischung aus den Idols und frühen Foals vorstellen kann, der liegt hier nicht falsch. Dann gibt's kurz aufs Maul. Wenn der Philipp Thrash empfehlen darf, wie letztes Mal, dann darf ich auch Hardcore hypen. Und Incendiary aus New York haben es verdient. Change the Way You Think About Pain ist ihr erstes Album seit 6 Jahren. Und die schon etwas betagteren Herren präsentieren darauf metallischen Hardcore ohne nervige Soli. Und ein Frontmann, der mit seinem Sprechgeschrei fast nach Zack de la Rocha klingt. Wem Biohazard, Downset oder Bodycount zu Recht ein bisschen peinlich sind, der findet hier quasi die geschmackvolle, das Tier nichts Peinliches, wissen wir, die geschmackvolle Variante, die auch mein Gütesiegel für Ausdauer und Kraftsport jeder Art bekommt.
Kein Wort gegen Bodycount, bitte.
Dann ein Album, das eigentlich auch ein großes Review verdient gehabt hätte, aber Sigur Rós erfinden auf Atta ihr Rad nicht neu. Es ist eines ihrer ruhigeren, das mich den Abgang von Drummer Ori Dyrason manchmal nicht ganz verschmerzen lässt. Vom Sound würde ich es am ehesten mit Valtari vergleichen, aber es hat mehr Vocals und definitiv auch stärkere Songs. Und wieder aus New York City kommt das Beste zum Schluss. Vielleicht mein Album des Monats ist von der Band Geese, deren Debüt mich noch extrem kalt gelassen hat. Aber was sie nun auf dem Nachfolger 3D Country an Größenwahn auftischen, geht auf kein Drumfell. Am ehesten würde ich es als eine Mischung aus progressiverem Postpunk und Classic Rock beschreiben, als Bandreferenz vielleicht sogar Ween, aber man muss es echt gehört haben, um sich vorstellen zu können. In Cameron Winter haben sie außerdem einen magnetischen und facettenreichen Sänger, der zwischen Gospelchören, Drumzirkeln und Pianoballaden immer der Center of Attention bleibt. Uli, was hast du noch in petto?
Ich versuche mal das Ganze mal ein bisschen diverser zu machen. Wir haben viel zu wenig Frauen wieder, außer Bulli. Und außerdem ein bisschen lokale Newcomer zu featuren. Ich fange mal an mit Fior Pari. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Es ist das Soloprojekt von Susi Lou Kraft, die im Hauptberuf bei der Nürnberger Band Nick & June am Mikrofon steht und die 11 meist von Orgel, Keyboard und Akustikgitarre getragenen Songs auf dem Debüt People Die and Leave Their Names erschienen auf ADP Records, pendeln elegant zwischen sphärischem Dreampop, fragilem Indie-Folk und reduzierten Lo-Fi-Klängen, gepaart mit etwas Sixties-Appeal und sind irgendwo zwischen Messy Star, Beach House, Lana Del Rey und Carpenters zu verorten. Vor allem Susi Lous mädchenhaft verhuschter Gesang verleiht den Songs eine ganz spezielle Magie, der man sich wirklich nur schwer entziehen kann. Anspieltipps, vielleicht dann auch für unsere Playlist, das großartige Fiona, Baby Baby Blue, Dear Stranger und LA Girl. Die zweite Band, die ich euch ans Herz legen möchte, nennt sich Berlin 2.0. Und sie kommt, Überraschung, nicht aus Berlin, sondern aus Stuttgart, was ja spätestens seit den Nerven nicht die schlechteste Referenz ist. Das Debütalbum des Quartetts, veröffentlicht auf dem Freiburger Flight 13 Label, ist ein wildes Gebräu aus düsterem Postpunk, rotzigem Deutschpunk und brachialem Hardcore, gelegentlich abgeschmeckt mit einer Prise Pop oder unpeinlichen NDW-Reminiszenzen. Die stimmgewaltige Sängerin Elena Wolf bellt und spuckt die mal eher kryptisch, mal explizit politisch oder gesellschaftskritisch gehaltenen Texte in bester Turbostart oder Flirtmanier mit heiserer Hysterie heraus, scheut sich im atmosphärischen Feind am Tisch, war auch nicht vor cleanem Gesang und einem melodischen Refrain mit Ohrwarmpotenzial, der so auch von Pasco stammen könnte. Der Tanz auf dem Scherbenhügel, so heißt das Album, hinterlässt blutige Füße, aber manchmal kann ein bisschen Schmerz ja auch ganz schön sein. Anspieltipp, die erste Single Bend So Hard und das bereits erwähnte Feind am Tisch.
Du darfst, Philipp.
Ja, mit den Worten des Kugelblitzes Ailton, die Sympath-Mann-Kanadier von The Dirty Nil haben ihr viertes Album Free Reign to Passions draußen und ich kenne sie erst seit ihrer dritten Platte Fuck Art und die fand ich schon großartig und auch das Neue ist ein Heidenspaß. Das ist für alle, die sich Weezer in noch geil wünschen und für alle, die Pop-Punk gerne mit Metal-Würze konsumieren oder denen im Albini-Noise schon immer die Indie-Tanzbarkeit gefehlt hat. Von The Dirty Nil und Free Reign to Passions wird man nicht enttäuscht. Und der Visions habe ich es mal wieder zu verdanken, dass ich auf die Band Vulture Feather gestoßen bin aus Kalifornien. Die haben ihr Debüt Liminal Feeds veröffentlicht und irgendwie bin ich seit einiger Zeit auf dieser Platte hängen geblieben. Vielleicht liegt es dran, dass ich in 3 Wochen erstmals Bruce Springsteen live sehen werde und ich eigentlich kein großer Springsteen-Fan bin. So steht es zumindest in der Visions drin. Vulture Feather machen Heartland-Rock für Leute, denen Springsteen-Gesten zu groß sind. Ich würde eher sagen, sobald man sich an die Stimme und den Gesangsstil von Frontmann Colin McCann erstmal gewöhnt hat, und das ist wirklich nicht jedermanns Fall, dann sind es einfach 8 wunderschöne Songs, irgendwie verschroben, irgendwie kauzig, aber trotzdem mit riesengroßen Melodien. Vulture Feather, Liminal Fields.
Vielen Dank, Philipp. Und jetzt feiern wir gleich Geburtstag.
The Good Old Days.
Uli, präsentier uns das Geburtstagskind.
Ja, mit großer Freude. Wir feiern Adam Green und Friends of Mine. Ich hatte das große Glück, Adam Green zu Beginn dieses Jahrtausends mit den Moldy Peaches in Nürnberg noch live erleben zu dürfen. Und seine kongeniale Partnerin Kimia Dawson trug damals ein Hasenkostüm und Adam Green war so als eine Art Robin Hood verkleidet. Und es war ein unfassbares Konzert, irgendwo zwischen Kindergeburtstag, Indie-Fasching und Anarcho-Party. Also absolut denkwürdiges Ereignis. Und ab da habe ich dann die weitere Karriere des Herrn Green relativ aufmerksam verfolgt. Nach dem noch etwas unausgegorenen und ziemlich rumpeligen Solo-Debüt Garfield bescherte ihm dann das zweite Album Friends of Mine 2003 vor allem in Deutschland den Durchbruch. Dem damals 22-jährigen New Yorker mit den unschuldig dreinblickenden Schlafzimmeraugen gelang darauf die Metamorphose vom dilettantisch schrammelnden Lo-Fi-Anti-Folk-Freak zum musikalisch ernstzunehmenden Singer-Songwriter in der Tradition von Donovan oder dem frühen Scott Walker, seinem großen Vorbild. Aber auch der Geist von Croonern wie Sinatra oder Gainsbourg schwingt gelegentlich mit. Geblieben sind Gott sei Dank aber die manchmal surrealistischen, manchmal zynischen, manchmal tief traurigen und manchmal auch grandios albernen Texte. Nur verpackt Green seine bisweilen perversen Fantasien. Ich muss zitieren die Zeile. There's no wrong way to fuck a girl with no legs. Just tell her you love her as she's crawling away. Nun in eine wohlklingende Mischung aus orchestralem, von den geschmackvollen Streicherarrangements von James Carpantoni und Stephen Mertens dominierten Kammerpop, klassischen Akustiknummern und dezentem Country-Appeal. Ob der kinderliedhafte Opener Bluebird mit dem hübschen Singalong-Refrain Suicide, Suicide, Leaning Out to Everyone That Hides, die anrührende Ode an die gefallene Popprinzessin Jessica Simpson, das elegische The Prince's Bed, der swingende Titeltrack und Hitterplatte Friends of Mine, das bittersüße I Wanna Die, das groovende Salty Candy oder die von warmen Streichern getragene Ballade We Are Not Supposed to Be Lovers, der einzige Song, der ganz knapp die 3-Minuten-Marke knackt. Friends of Mine ist auch 20 Jahre später eine grandiose Feelgood-Platte voller schrägen Humor, feinem Hintersinn und purer Lust an der Provokation. Für eine kurze Zeit durfte sich Adam Green zumindest in Deutschland dank eines regelrechten Hypes sogar als Rockstar fühlen. In einem Interview nannte er diesen etwas bizarren Teil seiner Karriere kürzlich einen kleinen Ausrutscher, als ich für eine Sekunde Britney Spears war. Im Gegensatz zu ihr ist Adam Green immerhin in Würde gealtert. Auch sein aktuelles Album That Fucking Feeling ist nämlich durchaus hörenswert.
Zwei faszinierende Beobachtungen zu Adam Green. Eine hast du schon angerissen. Wir reden hier über den 20. Geburtstag seines zweiten Soloalbums, nachdem er zuvor schon eins mit den Molly Peaches gemacht hatte. Und der Mann, der damals schon ein bisschen too old for this indie shit geklungen hat, ist gerade erst 42 geworden. Und zweitens, das Erstaunliche und für die Karriere von Adam Green auch ein bisschen tragische ist ja, dass er seinen Sound mit diesem, seinem zweiten Album, quasi formvollendet bzw. perfektioniert hat. Was im Vergleich zum Vorgänger Garfield einen Quantensprung darstellte, weil gegen den selbst manche Baldy Peaches Sachen ja schon fast überproduziert geklungen hatten. Ich erinnere mich, glaube ich, an kaum einen Musiker, der im Sound und Songwriting innerhalb eines Jahres derart gereift ist und danach halt leider auch kaum noch Luft nach oben hatte. Zu den, ich nenne es mal Stream of Deranged Consciousness Lyrics, kann man stehen, wie man will. Ich mag Dada-Humor und muss heute noch grinsen und würde behaupten, näher an Helge Schneider sind die Amis nie gekommen. Aber manchmal, Stichwort No Legs, schießt er dann schon etwas übers Ziel hinaus und würde heute auch ein bisschen zurecht wahrscheinlich von einem woken Mob gelyncht. Aber seinen Gesangsmelodien und den Streicherarrangements kann man sich einfach nicht entziehen. Und nach nur einmaligem Wiederhören hatte ich sofort wieder mehrere Ohrwürmer für den Rest der Woche. Und muss mir eingestehen, ich liebe dieses Album immer noch wie am ersten Tag.
Man kann No Legs aber auch als herrlich perverse Ode an die Inklusion lesen. Oder als odenhaften Witz an Perversion inklusive Fäkalien und Inzest. Also für mich ist Adam Green so ein typischer Fall von der Rubrik so, was macht eigentlich? Weil so ein typisches Two-Album-Wonder, also Friends of Mine und danach mit Abzügen auch noch Gemstones fand ich klasse.
Gemstones, ja.
Wow. Danach wurde es irgendwie belanglos. Und mir war auch gar nicht bewusst, wie viele Alben der danach und auch immer noch rausbringt. Also es war für mich so, jeder einzelne Song auf dem Album Friends of Mine war so ein schrulliges Kleinod und auch der Höhepunkt und auch irgendwie das Ende von diesem überironischen New Yorker Song Singer Songwriter Hipstertum. Es gab damals auch keine Studentenparty, auf der nicht irgendein Adam Green Song lief oder auf dem man ihm gehuldigt hat. Später war es dann Emily, also auch bei Harald Schmidt auftrat und so weiter, unserem Co-Moderator. Ja, und es war fast schon wieder uncool, irgendwann ihn zu hören, nachdem er echt ein kleiner Popstar wurde. Aber was ich auf dem Album am besten finde, ist eigentlich diese 60s-Haftigkeit. Ich glaube, das macht es irgendwie so toll und so liebenswert, weil das Album atmet die 60er Jahre einfach ein und aus, wie ich finde. Und wie ihr sagt, die Verwandlung von diesem merkwürdigen Hipsterling vom ersten Album zu diesem Album ist schon bemerkenswert innerhalb so kurzer Zeit. Und was danach kam, naja, schade.
Wobei ich, wie gesagt, nochmal sagen muss, ich habe mich auch ein bisschen verloren in den letzten Jahren dann. Habe mir dann aber jetzt, weil eben dieses Album anstand, mal das aktuelle Album angehört und es ist nicht schlecht. Also kommt natürlich jetzt auch nicht an Friends of Mine ran, aber hat seine Momente.
Ihre Momente hat auch immer die Band, der wir unseren heutigen Headliner widmen.
Der Headliner.
Heute testen wir mal ein neues Format, das angesichts der Nerven, die es Uli gekostet hat, aber wohl so schnell nicht zurückkommen wird. Anlässlich von But Here We Are haben wir alle 11 Studioalben der Foo Fighters vom schlechtesten bis zum besten gerankt und dabei gewissermaßen ein Aggregat unserer Einzelmeinungen erstellt, so dass ihr also die offizielle Love is Noise Reihenfolge hier bekommt. Jeder von uns durfte zwischen 11 für das beste und einen Punkt für das schlechteste Album vergeben. Jede Punktzahl natürlich nur einmal. Und aus der Punktsumme ergibt sich dann auch der Platz im Ranking. Und Philipp, du darfst mal mit unserem letzten Platz anfangen.
Mein Englisch hat gesagt, er heißt Madison und nicht Madison. Deswegen sage ich Madison at Midnight. Aber es ist Platz 11 geworden mit nur, wie viele Punkten? Ich glaube 4, ne, insgesamt. Ich glaube, der Uli hat die höchste Punktzahl mit 2 gegeben.
Ja.
Es ist halt ihr Pandemie-Album gewesen und wir haben es im Podcast schon ausgiebig gewürdigt. Es war doch auch meine Enttäuschung des Jahres damals. Für mich einfach fällt kein Song so richtig auf und die meisten finde ich so richtig doof. Und mit Disco und so viel Funk kann man mich sowieso jagen und da haben sie es einfach übertrieben. Klar, es war Pandemie und so weiter, aber es war einfach nicht gut.
Ein Rock-Album, das nicht rockt, würde ich sagen.
Ja.
Auf Platz 10
halt,
folgt dann muss das sagen.
Oder?
Jetzt. Oh,
Ich muss meine zwei Punkte verteidigen. Ich habe zwei Punkte gekriegt, weil ich mich glaube zu erinnern, dass ich im Podcast die Platte damals ganz so schlecht fand und das Internet vergisst ja nicht. Und dann muss ich jetzt konsequenterweise zumindest zwei genau. Punkte geben, wobei ich es nochmal angehört habe und es ist wirklich nicht toll. Also es ist wenig hängen geblieben. Ist auch
du warst auf Schmerzmitteln, glaube ich, damals.
Kann sein? Ja, vermutlich. Ja.
Madison.
Experimentell.
Metzen.
mit Funk und Disco. War ein Versuch, aber ja. Ist nicht mein schlechtestes Foo Fighters Album, aber mein zweitschlechtestes.
Dein schlechtestes ist unser zweitschlechtestes. Das Vorgängeralbum von
Spalter.
Madison at Midnight. Concrete and Gold aus dem Jahr 2017. Hatte für mich mit Run, The Sky's the Neighborhood und The Line 3 okay Songs, aber ansonsten wirklich gar nichts zu bieten.
Ja, das Sky's a Neighborhood und an arg viel mehr kann ich mich leider nicht mehr erinnern. An Langeweile und Geschunkel schwer zu bieten.
Ja, ich find's zerfasert und sehr uninspiriert. Es mehr ändert so vor sich hin, kraftmeierisch, bisweilen sogar ungewohnt stumpf. Ja, die zwei Songs, das Sky's a Neighborhood und Run, sind die, die vielleicht in Erinnerung bleiben. Ansonsten kann man es wirklich abhaken.
Machst du gleich weiter, Uli?
Ja, wenn du mir schnell sagst, was
Platz 9?
Platz 9 ist, ich habe nämlich hier meine Liste und da sind die Gesamtstände halt eingetragen.
Ah, ja, okay.
Bei meiner auch nicht.
Verrate ich es dir. Es ist der Vorgänger von Concrete and Gold, Sonic Highways aus dem Jahr 2014.
Genau. Ja, habe ich 3 Punkte gegeben, glaube ich. Das Konzept war ja recht interessant, mit Butch Vig als Produzent durch die USA zu reisen und dann so musikhistorisch relevanten Orten die Platte aufzunehmen, da massig Gaststars dabei, wie Joe Walsh von den Eagles. Aber letztlich ist die Geschichte dahinter spannender als das Ergebnis. Also es ist ambitioniert, es ist auch sicher kein typisches Foo Fighter Album. Es ist nicht schlecht, aber es fehlt halt einfach ein Hit.
Na, ein Hit hat's schon.
Also welchen?
Mit dem Album beginnt für mich die eigene Musealisierung der Band und das Konzept, jeder Song in einer anderen Stadt aufgenommen und die Doku-Serie interessant und so weiter. Und Something from Nothing ist für mich der stärkste Song seit langem gewesen und auch vor allem der selbstbewussteste Dave Grohl-Song seit langer Zeit. Aber wie du sagst, der Rest ist halt viel Filler-Material, ja, auch oder halt schwer zu fassendes mainstreamiges Zeug.
Okay, jetzt durchbrechen wir die chronologische rückwärtslaufende Reihenfolge mal und auf Platz 8 finden wir das 2007er Album Echoes, Silence, Patience and Grace, das auch unsere größte, die Statistiker nennen es Sprengung, aufweist und zwar zwischen 3 Punkten, die Philipp vergeben hat und 7 Punkten, die Uli vergeben hat.
Ja.
Also battelt das mal aus, ich verlag in der Mitte.
Ja, ich finde einfach, also The Pretender ist herausragend auf der Platte. Es ist auch wirklich einer der stärksten Songs, die Foo Fighters jemals hatten. Und der Rest strotzt ja nur so vor Mid-Tempo-Amerikaner und Tom-Pettiness. Tut mir leid. Es ist für mich so einer der ungeliebtesten und daher auch am wenigsten gehörten Foo Fighters-Platten, weil sie da versuchen, was nachzumachen, was sie eigentlich auch nicht sind.
Völlig unterschätzte Platte. Pretender hast du angesprochen. Hallo, wir haben Long Road to Ruin drauf. Wir haben Let It Die. Wir haben diese Akustikballade Stranger Things Have Happened.
Oder alle Tom-Petty-Songs, ja.
Berührende Schlusstrack Home. Also für mich ein sehr gutes Album und ich habe mal irgendwann wohlweislich erst nachdem ich meine eigene Liste gemacht habe, mal ein bisschen geschaut. Es gibt, glaube ich, 20 verschiedene Foo Fighters Rankings in der Welt des Internets von irgendwelchen diversen Musikmagazinen. Und ich weiß nicht mehr, wer es war. Eine haben sogar dieses Album auf Platz 1 gesetzt. Also ich bin nicht allein mit meiner Meinung. Ja.
Dann geh doch zu Netto.
Also gute Platte, aber gut.
Jetzt sind wir wieder im chronologischen Countdown. Auf Platz 7 folgt In Your Honor von 2005, das mit Best of You auf jeden Fall einen ihrer größten Hits und vielleicht auch, kann man schon sagen, besten Songs hat. Das war damals das Konzept. Doppelalbum, erste Hälfte rockiger, zweite Hälfte akustischer. Dementsprechend belanglos plätschernd ist die zweite Hälfte. Und die erste Hälfte, die baut schon auch ordentlich ab im Vergleich zu dem Rock, den sie davor geliefert haben.
Klassisches Beispiel von, man wollte ein bisschen zu viel. Also sie haben sich daran einfach verhoben an diesem Konzept. Hätten wir das auf eine Platte komprimiert, die Songs, die besten von beiden, von der elektrischen und von der akustischen Seite, wäre vielleicht ein ordentliches Album rausgekommen. Okay, Best of You reißt dann halt irgendwo noch ein bisschen raus, aber ich habe 4 Punkte gegeben. Also für mich auch eine der verzichtbaren Platten, war einfach zu viel, zu lang und zu viel Filmmaterial und zu ambitioniert.
Ja, bester Song, Best of You, und das ist für mich so ungefähr die U2-Wertung zur größten Stadionrockband der Welt. Die beginnt hier mit dem Album, mit diesem Doppelalbum, mit einfach ganz viel Filmmaterial und im Sound dann allgemein einfach zu anbiedernd.
Ja, auf jeden Fall zahmer geworden. Und jetzt sind wir in der Mitte der Liste angekommen. Der 6. Platz ist tatsächlich But Here We Are, das neue Album.
Ja, ich hab's besprochen, ich sag kein Wort mehr dazu.
Wir haben alle schon was dazu
alles
gesagt.
Alles gesagt.
Wir können direkt zu Platz 5, obere Hälfte sind wir jetzt angekommen.
Jawohl.
Und es ist Wasting Light von 2011, so eine kleine Return to Form der Band, wo sie dann auch mal richtig giftig klang zwischendurch. Ich glaube, der Song hieß White Limo, auch mit gutem Video, wenn ich mich recht erinnere. Aber mit Walk, den Hit am Ende und ansonsten noch ein paar andere starke Tracks.
Ich habe mir notiert Walk, Rope, White Limo, Back and Forth und die Rückkehr von Pat Smear zur Band. Also auf dem Album wie so ein kleiner Befreiungsschlag aus dieser Schunkelrock-Ecke, in der sie sich irgendwie verlaufen haben. Bissiger und kompromissloser, ob es jetzt im Stadion ist oder in der Garage, aber es war zumindest mal ein kleiner Ausreißer und ich fand's toll.
Ihr habt beide 7 Punkte gegeben, ich habe nur 5 Punkte gegeben. Ist ein klassisches, schnörkelloses Rockalbum, ohne große Überraschungsmomente, aber wie ich empfinde, auch ohne große Hits. Und interessanterweise, ich habe mal nachgeschaut, Konzert bei Rock im Park, von der Platte hat es ein einziger Song in die Setlist geschafft und das ist Walk.
Ja.
Und der Rest ist halt, ja, rockt gut, aber haben wir nicht schon mal heute gesagt, dass Foo Fighters halt eine Hits-Band sind und auf der Platte fehlen mir einfach die Hits.
Uli, wie viele Songs von Echoes waren denn in der Setlist? Außer Pretender.
Pretender, Long Road to Ruin, glaube ich.
Long Road to Ruin haben sie nicht gespielt.
Haben sie nicht gespielt, sicher?
Ich bin mir nicht sicher, aber...
Muss ich nachschauen. Ich
hab's nicht
mehr. Ja, so viel zu deinen 7 Punkten, aber gut. So, jetzt langsam können wir von guten Alben sprechen, glaube ich. Platz Nummer 4, das Debüt von 1995, Foo Fighters, selbst betitelt. Hammergeiles Video zur Single Big Me. Ich glaube, das ist dieser Mentos-Spot, der da so auf die Schippe genommen wird.
Nein,
oder? Verwechsel ich das gerade?
Das Mentos-Spot ist der Uli Sachs.
Ich bin mir relativ sicher, Philipp.
Ja, okay. Ich schaue nochmal nach. Big Me, ja, du hast recht, scheiße. Ich habe es gerade verwechselt. Entschuldigung.
Natürlich, ich habe alles immer recht. Die kannst du... meine Autorität anzweifeln.
Der Host,
der Opener,
hat
This Is A Call, rockt gleich von vorne weg richtig gut. Alone Easy Target geht auf die 12. Und auch so ein paar Left Turns, die ganz gut aufgehen. For All The Cows mochte ich immer ganz gern. Echt gelungenes Debüt, das aus dem Stand so den eigenen Sound, den sie sich in den Gitarren und in den Vocals bis heute bewahrt haben, aufs Parkett gelegt hat.
Und ich finde, This Is A Call ist für mich als Opener eins meiner Lieblingslieder auch gleich. Den Song könnte man noch als weiteres Lebensmotto von Dave Grohl irgendwie verstehen, nach Kurts Tod. Also als Call to All Past Resignations. Und man muss natürlich anerkennen, dass er sämtliche Instrumente allein eingespielt.
Bob Mould spielt an irgendeiner Stelle
Gitarre.
Ja,
mal so
er
zwischendurch.
Erinnert sich nur selbst Song, nicht mehr.
Jetzt muss ich erst einmal noch Bescheid geben. Ich habe nachgeschaut, es war wirklich nur The Pretender, den sie bei Rockin' Park gespielt haben.
Siehst du?
Aber sie haben überhaupt...
Was ich nach 18 Bier noch weiß.
ja, da habe ich wohl Phantomlieder gehört. Aber sie haben von den meisten Platten nur einen Song gespielt, außer von ein paar anderen. Okay. Foo Fighters Debüt, noch ein wenig rumpelig, aber sehr charmant. Und This Is A Call, also ich weiß nicht, ob ich das erste Mal gehört habe, immer noch ein bisschen Kurt Cobain betrauert. Und dann kam Dave Grohl mit diesem Song um die Ecke. Und das hatte damals schon so eine Art Signalwirkung. Ja. Also es geht weiter, es gibt eine neue Band. Hat mich schon umgeblasen, die Platte damals. Was da, wie gesagt, von der Produktion her sicherlich noch ein bisschen rumpelig und noch nicht so ganz ausgereift, aber hat so seinen ganz eigenen Charme und auf jeden Fall in den Top 4 gut aufgehoben.
Dann sind wir schon in der Top 3. Zum Album auf Platz 3 haben wir in unserer Oktoberfolge letzten Jahres einige Worte verloren. Das hatte da seinen 20. Geburtstag. Es ist One by One aus 2002. Ich habe nur 8 von 11 Punkten gegeben, aber ihr wart noch wohlwollender. Philipp, ist es dein zweitliebstes?
Ja, ich meine All My Life, Low, Times Like These, Burn Away, das Album, tja, wir haben es schon mal ausgiebig gewürdigt oder ausgiebiger. Man merkt eben diesen wahnsinnigen Queens of the Stone Age Einfluss auf Grohl, finde ich, weil er damals ja auch für Songs of Death getrommelt hat. Das Album klingt ein bisschen kompromissloser und auch, wie sagt man, diese Robo-Riffs sind einfach mehr da. Das gefällt mir wahnsinnig.
Ja, soll ich auch... merkt bei diesen Queens of the Stone Age Einfluss, bei Low zum Beispiel mit diesem Falsettgesang und bei Stoner Riffs. Also sehr kraftvolles Album. Ich finde, es hat auch ein paar Längen, aber die Songs, die du genannt hast, All My Life, Times Like These, schaue ich mal, wie viele haben sie denn von One by One gespielt? 2 Songs, All My Life und Times Like These.
Ja.
Ja, aber ja, gutes Album.
Dann entscheidet sich jetzt schon der Gewinner, wenn ich Platz 2 sage. Es ist das Album, mit dem ich die Foo Fighters kennengelernt habe. Und zwar im Jahr 1999 war das. Ich war 14 und habe diese CD auf einem Ständer in einem großen Elektrofachhandel gesehen.
Mediamarkt.
There's Nothing Left to Lose hieß das Album. Ich habe es mir, weil ich die Videos noch nicht kannte, wie man das damals machte, an der Hörstation auf die Plastikhülle aufschneiden lassen und war gleich richtig drin versunken. Und es ist für mich das zweitbeste Foo Fighters Album, aber zusammen mit dem Platz 1 das einzig von vorne bis hinten durchweg sehr gute Album. Ich mag jeden Song auf der Platte. Und mein Highlight, dass es leider nicht mehr in die Setlist schafft und auch nicht auf die Best-ofs geschafft hat, das ist die Ballade, die dann am Ende kommt und das ist Next Year mit dem schönen Weltraumvideo, das sie damals noch gemacht haben. Das ist wirklich von den Melodien her einer der besten Songs, den Dave Grohl für mich gemacht hat. Und Learn to Fly wäre auch unvergessen geblieben, wenn ihn keine 300 Gitarristen und 200 Schlagzeuger gespielt hätten. Gleichzeitig, meine ich jetzt.
Schönes Video auch. Ja. Ja. In Italien war das, glaube ich, ne?
Genau.
Ja. Ja, die Platte hat damals ja ziemlich polarisiert. Also es war ja zum Teil doch schon recht poppig. Also gerade Learn to Fly. Und gab ja dann schon diese Ausverkauf- und Kommerzrufe, wie sie halt immer kommen. Aber ich mag die Platte auch wirklich sehr gern. Gib dir recht, das ist von vorn bis hinten, ist es geschlossen. Ja, es hat so Pop-Elemente. Bei einem Song kommt sogar so Bon Jovi-mäßig. Wie nennt man das? Diese Beatbox oder ist das der korrekte
Begriff? Wow. Genau, Generator wow. Ist das, glaube ich.
Ja, genau.
Richie Sambora macht wow.
Aber für mich so ein klassisches 90er-Jahre-Album, wo einfach alles aber passt.
War das denn nicht sogar noch vor It's My Life?
Ja, bestimmt sogar. It's My Life war, glaube ich, schon 2000, oder?
Also Richie Sambora hat es von den Foo Fighters geklaut.
Ja, Learn to Fly, Stacked Actors.
Ja, aber das gab es ja schon bei... Living on a Prayer hat doch auch schon so Anfang von Bon Jovi.
Stimmt. Oh ja, stimmt.
Okay. Also ich finde, Bon Jovi ist schon das Original.
Bei dem Album muss man mehr als dankbar sein, dass das Grohl 1999 in der Hochzeit des mitunter wirklich ekelhaften New Metal ein so schönes klassisches Alternative Hard Rock Album gemacht hat. Wie er gesagt hat, bei manchen Songs schmerze ich bis heute noch dahin. Und Breakout war übrigens auch am Soundtrack von einem meiner Lieblings-Serie-Filme. Me, Myself and Irene, oder wie auf Deutsch heißt, ich, beide und sie.
Ich glaube, ich muss mich korrigieren, es ist aus dem Jahr 2000, nicht aus 99. Ich war schon 15, sowas.
Na gut.
Aber definitiv im Jahr 1997 kam unser Platz 1 raus. Es ist ja, das Foo Fighters Album schlechthin mit ihren beiden größten und besten Songs. Unvergessen Everlong, aber auch nicht zu vergessen My Hero, The Color and the Shape. Muss man haben, würde ich sagen.
Opus Magnum, nicht mehr zu toppen. Nicht nur wegen den zwei Hits, die du genannt hast. Du hast ja noch Walking After You ist drauf, diese herrliche Ballade. Das ist Pixies-mäßige Hey Johnny Park. Dann schon mal das Album mit einer Ballade wie Doll zu beginnen, ist eigentlich schon, geht ja eigentlich gar nicht, aber ja, funktioniert halt. Ne?
Also, und den Partygraber Monkey Ranch.
Ja, also natürlich Monkey Ranch. Also richtig.
Up in Arms mochte ich auch.
Gelungen ist gern.
Ja. Wenn man Everlong und My Hero Stars hat, dann ist es einfach, ja, ist es schon. Also dann könnte der Rest von den 13 Songs auch scheiße sein. Ist mir dann egal, dann ist es schon ein Meisterwerk. Weil Everlong ist einer, ja, man könnte uns sagen, einer meiner Lieblingssongs überhaupt. Nicht mehr, ja.
Also ein würdiger, waren wir uns auch einig, haben alle drei 11 Punkte vergeben. Ein sehr würdiger Gewinner.
Tatsächlich 33 Punkte, unfassbar.
Ja.
So, wir enden wieder im Konsens. Das waren The Foo Fighters From Worst to Best im Love is Noise Ranking. Und gleich noch die Neuerscheinungen bis Ende Juli.
Future Noise.
Am 30. Juni kommt der Fontaines DC-Sänger Grian Chatton mit seinem ersten Soloalbum Chaos for the Fly um die Ecke. Am 7. Juli folgt Anoni and the Johnsons, ehemals Anthony and the Johnsons, oder Anthony and the Johnsons, mit My Back Was a Bridge for You to Cross und PJ Harvey mit I Inside the Old Year Dying. Und die extrem populäre Band, zumindest in den USA, Local Natives mit Time Will Wait for No One. Und am 21. Juli dann endlich Blur mit The Ballad of Darren. Und ich glaube, erst das zweite Guided by Voices Album dieses Jahres, Welchpool Thrillies. Ihr werdet ein paar davon nächsten Monat wieder reviewed hören. Aber jetzt habe ich erstmal nichts mehr hinzuzufügen. Und danke euch Zuhörerinnen und Zuhörern und euch beiden. Danke Uli, danke Philipp.
Bis demnächst.
Danke dir. Ich gehe duschen.
Ciao.
Ciao.
Macht's gut.